SRF 2 Kultur.
Die indigenen Völker zu Ramos Zeiten, aufregende Exotik, die man zur Schau stellte. Heute betrachtet man das nüchterner und tut sich vor allem schwer im korrekten Umgang mit den indigenen Völkern. Den Internationalen Tag der indigenen Völker hat vor 19 Jahren die UNO ins Leben gerufen. Die Idee dahinter ist, den sogenannten Völkern dieser Welt eine Plattform zu bieten, damit sie ihre Anliegen besser bekannt machen können. Doch was heißt eigentlich indigen? Das wollte Maya Brändli wissen von der Direktorin des Basler Museums der Kulturen, von Anna Schmid.
Der Begriff indigen stammt nicht, wie man vielleicht denken könnte, vom Wort Indianer ab, sondern geht zurück auf zwei altlateinische Begriffe. Indi, was heißt innen, und genus, was heißt geboren. Indigen ist also wortwörtlich zu übersetzen mit eingeboren, und ein Indigener ist also ein Eingeborener. Ein Begriff aus der Kolonialzeit, als die Weißen sich fragten, ob die Eingeborenen Afrikas zum Beispiel Menschen oder eher Tiere seien und ob die Eingeborenen des Amazonasgebietes überhaupt eine Seele hätten. Eingeborener klingt heute deswegen abwertend. Indigen hingegen geht uns locker über die Lippen, was der Ethnologin Anna Schmid Unbehagen bereitet.
Indigene heißt Eingeborene. Es ist nur so getan, als sei es gestorben, weil womöglich das Fremdwort ein bisschen besser klingt, aber es sagt genau das Gleiche. Und die Frage ist, was heißt es noch?
Heißt es beispielsweise, dass die Indigenen in ihren Traditionen verhaftet und deshalb noch nicht in der Moderne angekommen sind? Zurückgeblieben sind also. Ob Eingeborener oder Indigener, für Anna Schmid ist weder der eine noch der andere Begriff tauglich.
Weil er immer eine Wertung beinhaltet, weil er sehr viel mittransportiert, wo es den Ethnologen darum geht, genau das auszulassen.
Aber wie soll man sie sonst bezeichnen, die finnischen Sami und Lappen, die afrikanischen Fulbe, die Tuareg, die südamerikanischen Mapuche und Aymara, die indischen Adivasi, Kashmiri? Immerhin etwa 350 Millionen Menschen, die eine eigenständige Lebensweise haben, die sich von ihren Nachbarn oft deutlich unterscheiden, die vielleicht schon länger im Land sind als diejenigen, die als Staatsmänner in diesem Land das Sagen haben, die vielleicht tatsächlich noch im Regenwald wohnen oder in der Wüste. Soll man sie Ureinwohner nennen? Auch diesen Begriff fegt die Ethnologin mit einem Satz vom Tisch.
Wer ist wo Ureinwohner und wann ist wer das wo nicht mehr? Wäre da sofort meine Frage, und dann stellt sich eigentlich ziemlich schnell heraus, wir haben keine Ureinwohner.
Tatsächlich waren nicht einmal die Neandertaler Ureinwohner, denn es gab in irgendeiner Form schon immer jemand vorher. Zivilisation ist kein Achtung-Fertig-Los-Phänomen, sondern eine Entwicklung, mit der die Sprache offensichtlich Mühe hat, mitzukommen. Und deswegen sind einige Hilfsorganisationen dazu übergegangen, gerade Gruppen, die sehr abgeschieden leben, als unkontaktierte Völker zu bezeichnen. Die Unlogik dieser Wortschöpfung bringt Anna Schmid zum Lachen.
Da lacht die Ethnologin tatsächlich. Unkontaktierte Völker gibt es nicht. Sie hatten Kontakt, sonst wüssten wir nichts von ihnen. Es ist einfach unsinnig als Begriff.
Doch wie jetzt wollen wir sie nennen, Anna Schmid?
Wir haben nicht wirklich die Lösung, wir fixieren immer, weil es immer Zusammenfassungen sind, die auch schwierig sind. Aber erstmal würde ich einfach den Begriff Gruppe benutzen.
Die Gruppe der San, die Gruppe der Maasai, die Gruppe der Aymara, das klingt in der Tat wertfreier. Doch ob sich das durchsetzen wird? Zurzeit scheint der Begriff indigen immer noch die gebräuchlichste Lösung zu sein, vor allem dann, wenn der Begriff zu einer Art völkerrechtlichen Größe wird, zu einem juristischen Begriff, der den sogenannten zu Sonderrechten verhilft. Und die sind dringend nötig, denn viele dieser Gruppen kämpfen um Landrechte und um den Schutz ihrer Ressourcen. Mit dem Status des indigenen Volkes geht das besser, was mit ein Grund ist, dass sich viele dieser Gruppen selber so bezeichnen.
Bezeichnungen von Volksgruppen sind heikel. Jede Gruppe definiert sich durch ihre Abgrenzung zu anderen. Ein Beispiel dafür sind die Inuit. Inuit bedeutet Mensch, das heißt, alle anderen sind keine Menschen, sondern vielleicht Barbaren. Für Italiener sind alle Nicht-EU-Bürger extra comunitari und die Walliser sprechen von Üsserschweizerin, wenn sie von Personen aus anderen Kantonen sprechen. Was bedeuten solche Bezeichnungen eigentlich und wie entstehen sie? Eva Pfirter hat darüber mit dem Sprachwissenschaftler Heiko Hausendorf gesprochen.
Ist es wirklich nötig, aus solchen Begriffen ein Politikum zu machen?
Ich glaube jetzt grundsätzlich gesagt, dass man solche Begriffe leicht unterschätzt. Weil man sagen könnte, man ersetzt lediglich die Begriffe und die Gruppen, über die man in diesem Fall redet, bleiben ja die gleichen. Also dass man irgendwie den Eindruck hat, es geht einerseits nur um Worte und auf der anderen Seite stehen die Taten und die Sachen. Aber ich glaube, man vergisst dabei, dass auch die Worte Taten sind oder mit Worten Taten verbunden sind.
Was heißt das konkret?
Also konkret gesagt, dass solche Begriffe eben auch Realitäten schaffen. Also dass sie dazu beitragen, zum Beispiel, dass sich Gruppen selber als mit sich selbst identische Gruppen erfahren können und dass sie auch andere Gruppen von sich abgrenzen können. Sie sind also so gesehen nicht nur etwas Äußerliches, sondern auch ein Faktor für Gruppenbildungsprozesse.
Können Sie uns dazu ein Beispiel geben?
Man sieht das ganz schön an Situationen, in denen neue Begriffe geschaffen werden, also gesellschaftliche Umbruch- oder Krisensituationen, in denen typischerweise von unten, also ohne dass das jetzt politisch oktroyiert wird, solche Begriffe für Gruppen entstehen. Ein viel zitiertes Beispiel dafür sieht man in Reden, die Churchill während des Zweiten Weltkriegs gehalten hat. Reden, in denen es darum ging, zur Mobilisierung aufzurufen und Kredite für die Militärwirtschaft dafür zu werben. Und Churchill gelingt es dabei, die Gruppenbildung ganz auf den Gegensatz wir als nationale Einheit gegen die Bedroher, gegen die Deutschen zu richten, also über alle politischen Grenzen hinweg. Und das ist dann nicht nur sozusagen die gleichen Sachverhalte anders aussprechen, sondern das bedeutet dann auch die Welt neu und anders sehen und daraufhin dann auch tatsächlich sich beeinflussen zu lassen und Dinge zu tun, die man sonst vielleicht nicht getan hätte.
Mir kommt da gerade Barack Obama in den Sinn mit seinem Wahlslogan Yes, we can.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für einen Versuch sozusagen für sich zu werben, nicht dadurch, dass man polarisiert, also dass man darauf setzt, eine starke Wir-Gruppe zu schaffen, von der man, die davon lebt, dass man sie gegen andere abgrenzt, also wir versus die anderen, sondern dass man eigentlich daran appelliert, dass wir alle eigentlich so eine, ja, man sagt manchmal so eine Totalinklusion, also dass alle dazugehören und über Unterschiede, meinetwegen politischer Ausrichtung oder Geschlechtsunterschiede oder ethnische Unterschiede, dass die im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel eine Erneuerung bestimmter Dinge hin, dann überbrückt werden und dann auch tatsächlich in dem Maße irrelevant werden für die Beteiligten, wie eben dieses neue Ziel im Vordergrund steht.
Der Sprachwissenschaftler Heiko Hausendorf.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Am Mikrofon ist Eva Pfirte. Rhythmen mit Sprachgesang, das ist Hip-Hop. Übermorgen Sonntag wird der Musikstil 40 Jahre alt. Geboren wurde er im Sommer 1973, als ein DJ auf einer Party im New Yorker Stadtteil Bronx nur die Instrumentalteile eines Songs auflegte und ein Freund spontan dazu rappte. Seither entstanden weltweit unzählige Hip-Hop-Clubs und Vertreter des Musikstils wie Wyclef Jean oder die Band Public Enemy wurden weltbekannt. Seine Wurzeln hat der Hip-Hop, der auch eine ganze Jugendkultur begründete, in der schwarzen Funk- und Soul-Musik. Gestern Donnerstag ist die amerikanische Schauspielerin Karen Black gestorben. Ihren Durchbruch hatte Black an der Seite von Jack Nicholson im Film Five Easy Pieces – Ein Mann sucht sich selbst. Dieser Auftritt bescherte ihr eine Oscar-Nominierung. Neben einer kleinen Rolle im Kultfilm Easy Rider war Black auch in Der große Gatsby zu sehen. Karen Black litt seit 2010 an Krebs. Sie wurde 74 Jahre alt.
Kennen Sie dieses Kürzel ASMR? Das klingt mysteriös, vielleicht auch nach einer Krankheit. Tatsächlich ist es aber ein seltsames Phänomen, das nur schwer erklärbar ist. Eine Empfindung, ein angenehmes Kribbeln, das viele Internet-User in bestimmten Situationen bei sich entdeckt haben. So zum Beispiel beim Anschauen bestimmter Videos. Inzwischen gibt es davon sogar eine ganze Reihe, die mit dem Kürzel ASMR angeschrieben sind. Nein, nichts Anzügliches steckt dahinter, sondern ganz im Gegenteil, es geht um alltägliche Situationen. Was es mit diesem mysteriösen ASMR auf sich hat, erklärt unsere Online-Redaktorin.
Hi guys, this is Donna ASMR. And today I want to do another video with a Kinder Surprise.
Im Video packen zwei Hände mit rot lackierten Fingernägeln ein Kinderei aus. Mit größter Vorsicht wird die Aluminiumpackung abgenommen, mit den Fingernägeln auf das Ei getrommelt, mit der Verpackung gespielt, die Schokohälften werden getrennt, das Spielzeug ausgepackt, zusammengebaut, damit gespielt. Das Ganze dauert 20 Minuten und mehr geschieht nicht. Es ist langweilig. Trotzdem, fast 100.000 Menschen haben das Video angeklickt. Das sind Menschen, die ASMR-tauglich sind. Zum Beispiel Anita Finci aus St. Gallen.
Für mich fühlt es sich an wie ein Kribbeln im Kopf. Es kommt so den Hinterkopf hinauf und es fühlt sich an, als ob mir alle Haare zu Berge stünden. Aber es ist total angenehm und wenn es extrem wird, breitet es sich aus und es hat so eine leicht hypnotische Wirkung auf mich.
Anita Finci kennt dieses Gefühl seit ihrer Kindheit. Wenn die Mutter langsam in ein Buch blätterte, hätte sie stundenlang zuhören können. Und noch heute kann es passieren, dass sie einem Verkäufer noch eine zusätzliche Frage stellt, nur damit er noch ein bisschen weiter spricht. Wenn sie anderen von diesem Kribbeln im Kopf erzählte, erntete sie oft fragende Blicke. Dank dem Internet hat sie nun Gleichgesinnte gefunden und einen Namen für dieses Phänomen. ASMR-Videos gibt es mit ganz unterschiedlichen Inhalten. Manche machen Geräusche, einige kleine Rollenspiele, wo sie eben zum Beispiel einen Verkäufer mimen, und manche flüstern Geschichten. Alle Videos sind ruhig, unaufgeregt, fast meditativ. Anita Finci hat ihre Vorlieben.
Ich reagiere auf die Stimme und ich hatte Mühe, mich wieder loszureißen. Ich war 2 Stunden lang am Surfen und habe mich dadurch verschiedene Stimmen gehört.
Ein Phänomen mit Suchtpotenzial. ASMR, das ist das Kürzel für Autonomous Sensory Meridian Response und beschreibt, dass bestimmte Stimuli, wie Geräusche, Gerüche oder Bilder, ein bestimmtes Gefühl auslösen. Meist ist das ein Kribbeln. Wissenschaftlich belegt ist das nicht. Das sagt der Wiener Neurologe Wolfgang Laluschek, der sich mit dem Phänomen beschäftigt hat. Die Reize, die diese Videos auslösen, seien nicht so stark, dass man sie in Hirnscans erkennen könnte. Laluschek vergleicht das Phänomen mit einem psychosomatischen Schmerz.
Sowas sehen wir recht häufig, und zwar meistens eher in der negativen Richtung im Sinn von Beschwerden. Aber solche Phänomene kann es durchaus auch bei positiven Erlebnissen geben, besonders bei Personen, die eine hohe Gabe oder hohe Affinität zu solchen suggestiven Phänomenen haben.
Laluscheks Erklärung lässt sich weiter spinnen. Wenn jemand ein Video anschaut in der Erwartung, es könnte ein Kribbeln auslösen, wird es wahrscheinlicher, dass das Kribbeln tatsächlich auftritt. Laluschek vergleicht das Phänomen mit der Hysterie, die zu Zeiten Freuds zu den weit verbreiteten Beschwerden gehörte. Die Menschen steigerten sich damals in dieses Krankheitsbild hinein. Das könnte auch bei ASMR der Fall sein. Der große Unterschied zur Hysterie ist aber, die, die ASMR haben, fühlen sich super dabei.
Meint Valerie Wacker, die darauf schwört, dass sie bei ihren Recherchen manchmal auch ein Kribbeln gespürt habe. Wenn Sie es selbst ausprobieren wollen, gehen Sie ins Netz. Auf unserer Website haben wir ein paar Videos für Sie zusammengestellt und ein Interview mit einer der Videomacherinnen geführt. Auf srf.ch/kultur.
Das Museum der unnützen Dinge.
Wir bewahren unzählige Dinge auf, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Sie aber wegzuwerfen, bringen wir auch nicht übers Herz. Warum eigentlich nicht? Dieser Frage geht SRF 2 Kultur in einer Sommerserie nach. Heute erzählt Martin Lehmann, weshalb er seine Modelleisenbahn schon 12-mal gezügelt, aber seit 40 Jahren nie mehr angerührt hat.
Es müsste doch noch Weichen haben. 2-3 Weichen und ich hatte doch Doppelspur. Außerdem waren da nicht noch eine Kreuzung, ein zweiter Tunnel, ein paar Wagen mehr? In der Erinnerung hatte ich eine riesige Modelleisenbahnanlage. Jedenfalls musste ich jeweils riesig lange warten, bis ich wieder so viel Geld zusammengespart, zusammengebettelt, geschenkt bekommen hatte, dass ich mir zusätzliche Schienen oder einen weiteren Wagen oder gar eine neue Lokomotive leisten konnte. Ich war in der 2. Klasse und es gab in meiner Nachbarschaft keinen einzigen Buben, der nicht Lokführer werden wollte und der nicht sein ganzes Geld in eine Modelleisenbahnanlage steckte. Spur H0, Maßstab 1 zu 87. Die meisten hatten Märklin, ein deutsches Fabrikat, teuer, teuer. Ich hatte Kleinbahn, die kostengünstigere österreichische Alternative, sozusagen die Prägarantie-Variante. Etwas weniger detailgetreu vielleicht, aber ganz in Ordnung. Jedenfalls investierte ich geschätzte 5 Jahre lang jeden Franken in meine Kleinbahn und verbrachte Stunden und Tage und Ferienwochen mit Bauen und Fahrenlassen und dem Erfinden wilder Reisegeschichten. Bis ich dann, etwa in der 6., unbedingt ein Luftgewehr wollte, wie alle anderen Buben in meiner Nachbarschaft auch. Und meine Modelleisenbahn landete im Keller und ist seither ziemlich genau 12-mal gezügelt und ziemlich genau 0-mal angerührt worden. Bis jetzt. Und obwohl jetzt, als ich die 3 verstaubten Schachteln vom Estrich hole, einiges zu fehlen scheint, kaum hebe ich den Deckel, steigen Bilder aus Kindertagen hoch. Bilder von verregneten Mittwochnachmittagen am Lötkolben, Bilder von jenem Weihnachtsfest, als mir mein Götti die heiß ersehnte AE66 schenkte, Bilder von unserer Tigerkatze, die, wenn ich die Züge fahren ließ, jeweils hinter dem Tunnel lauerte und dann die vorbeifahrende Lok ansprang, als wäre es eine Maus und die ganze Komposition aus den Gleisen katapultierte und die später ausgerechnet von einem Auto überfahren wurde. Wie gesagt, die Schienen und die Loks und der feuerrote Trafo landeten im Keller. Aber Lokführer wollte ich noch lange werden, machte deswegen sogar eine Lehre in einem technischen Beruf und spurte erst mit 20 anders ein. Die Liebe zu den Zügen ist geblieben. Lieber sitze ich 20 Stunden in einem Zug als 2 in einem Flugzeug und wegen einer RE460 von Pininfarina designt, drehe ich viel eher den Kopf als wegen eines Ferrari Testarossa. Und auch heute noch mit 50 denke ich manchmal, wenn ich groß bin, will ich Lokführer werden.
Das Museum der unnützen Dinge, in welchem Redaktorinnen und Redaktoren von Radio SRF 2 Kultur überflüssige Dinge ausstellen, ist auch im Internet zu finden auf srf2kultur.ch. Um ein ganz schön sinnliches Thema geht's heute in der Süddeutschen Zeitung. Sie befasst sich nämlich mit dem Harem, Eva Pfirter.
Genau, es geht dabei um das Leben im Harem von Süleyman dem I., der auch der Prächtige genannt wurde. Von 1520 bis 1566 regierte er das Osmanische Reich, eroberte Belgrad und Bagdad, doch das sind nur Randnotizen im äußerst vergnüglichen Artikel. Vielmehr geht es um eine türkische Seifenoper namens «Das prächtige Jahrhundert». Diese befasst sich hauptsächlich mit dem Alltag und den Intrigen an Süleymans Hof. Weil dazu nur sehr wenig überliefert ist, müssen die Serienmacher das Haremsleben Süleymans Dauer erfinden. Und das sei Ministerpräsident Erdogan ein Dorn im Auge. Haremszenen, in denen Brüste und Zähne von Neuankömmlingen kontrolliert werden, würden die mentale und moralische Entwicklung von Kindern beeinträchtigen, wird Erdogan zitiert. Und der Harem sei kein Hort sexueller Zügellosigkeit gewesen, sondern vielmehr eine ernsthafte Bildungsstätte. Erdogan sorgte sogar dafür, dass die Serie aus dem Bordprogramm der Fluggesellschaft Turkish Airlines verschwand. Ein Gesetzesentwurf, der die Serie ganz verbieten sollte, scheiterte jedoch im Parlament. Und so startet die äußerst beliebte Serie, eine Art türkische Version von Sex and the City, im September in die 4. Staffel. Heute zu lesen im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung.
Mit der Vermenschlichung der Tierwelt setzt sich heute die NZZ auseinander. Was ist damit genau gemeint?
Es geht um eine Ausstellung, mit der das Kunstmuseum Bern den Schweizer Grafiker und Illustrator Ernst Kreidolf ehrt. Anlass ist der 150. Geburtstag Kreidolfs und im Fokus der Ausstellung steht die Darstellung des Tiers in seinem Werk. Kreidolf, der zeitlebens immer wieder Nervenkrisen erlitt, entdeckte bei der Erholung von einer solchen die Welt im Kleinen, das heißt die Welt der Schmetterlinge und Grashüpfer, der Hunde und Katzen. Die Poesie seiner Tierdarstellungen gründe auf der einzigartigen Kombination von fast wissenschaftlicher Genauigkeit, mit der er sie zeichnete, und der liebevollen Fantasie, mit der er die Wesen agieren haben lasse. Bei ihm würden die Tiere zu menschlich anmutenden Wesen. So verstrickt sich in Kreidolfs Tierwelt eine Schnecke zu Wolle und ein am Stock gehender Nachtfalter bewacht kleine Raupen. Es sei ein Glück, dass Kreidolf auf die weniger etablierte Gattung der Bilderbuchkunst habe ausweichen müssen, er selbst jedoch habe zeitlebens darunter gelitten, gemäß seiner eigenen Definition kein richtiger Künstler zu sein. Verletzlich und vergnügt wie Kinder. Heute zu lesen im Feuilleton der NZZ.
Hiromi Kawakami, sie ist eine der populärsten Schriftstellerinnen Japans. In Kawakamis Romanen geht es um Ehe- und Beziehungssichten und die Figuren in den Geschichten wirken meist etwas verloren. So auch im Roman Bis nächstes Jahr im Frühling. Darin geht es um das Scheitern einer Ehe. Der Buchtipp von Esther Schneider.
Hiromi Kawakami ist eine Autorin der leisen Töne. In ihren Romanen, vier sind bis jetzt auf Deutsch übersetzt, bleibt vieles unausgesprochen, in der Schwebe und man muss zwischen den Zeilen lesen. So auch im Roman Bis nächstes Jahr im Frühling. Es ist die Geschichte von Noyori und Takuya. Die beiden sind seit ein paar Jahren verheiratet. Doch in ihrer Ehe passiert nicht mehr viel. Ja, eigentlich passiert gar nichts. Keine Leidenschaft, kein Sex, Kinder sind auch nicht da. Eines Tages erfährt Noyori, dass ihr Mann seit Jahren ein Verhältnis hat mit einer Arbeitskollegin. Und hier setzt der Roman ein. Aus der Perspektive der betrogenen Ehefrau erzählt Hiromi Kawakami, was nun mit dem Paar geschieht. Für Noyori ist eines klar. Sie will sich nicht von ihrem Mann trennen und so duldet sie das Verhältnis ihres Mannes und leidet still vor sich hin. Schon der erste Satz des Romans, Noyori hat sich im Bahnhof Tokio verlaufen, steht für Noyoris Seelenzustand. Sie ist orientierungslos, hat Mühe, mit der Situation umzugehen. Die Autorin beobachtet und begleitet nun Noyori über den Zeitraum von einem Jahr, vom Winter bis, wie der Titel des Buches sagt, in den Frühling im Jahr darauf. Sie zeigt, wie die schüchterne und fügsame Noyori langsam an Selbstvertrauen gewinnt, wie sie den Zustand ihrer Ehe analysiert und gegen Ende des Buches aus der Lethargie, in der sie lange gefangen ist, herausfindet und zu handeln beginnt. Mich fasziniert an diesem Roman, wie Kawakami in einer reduzierten und schnörkellosen Sprache die Stimmung in dieser Ehe einfängt. Es gibt keine Dramen, keine Wutausbrüche, keine Tränen. Die Autorin beschreibt einfach in knappen Sätzen die Alltagsverrichtungen von Noyori, wie sie kocht, wie sie isst, bügelt. Und sie schildert, wie sich das Paar an den Abenden anschweigt, Belanglosigkeiten austauscht, bis zwischendurch plötzlich, wie aus dem Nichts, Sätze fallen wie «Als Ehefrau bist du nicht gerade ein Ass, was Juri?» oder «Du machst Augen wie ein Fisch». Überhaupt wird nicht viel geredet in diesem Buch. Das meiste spielt sich im Innern von Noyori ab. Die Autorin nähert sich ihr sachte an, versucht, den Lesenden dieses Innenleben näher zu bringen. Und das tut sie mit Respekt und wahrt dabei stets eine gewisse Distanz. Genau dies macht für mich den Zauber dieses Romans aus. Bis nächstes Jahr im Frühling ist eine zarte und atmosphärisch dichte Beziehungsgeschichte, in der sich alles sehr leise und verhalten abspielt. Und genau deshalb oder trotzdem geht sie unter die Haut.
Und hier nochmals alle Angaben zum Buch. Geschrieben hat es Hiromi Kawakami. Der Titel Bis nächstes Jahr im Frühling. Erschienen ist es im Hanse Verlag.
100 Sekunden Wissen.
Es gibt ja viele Phänomene unter der Sonne, die zwar weit verbreitet sind, aber trotzdem eher unbekannt. Musik zur Operation zum Beispiel. Musik zur Operation? 100 Sekunden Wissen mit Florian Hauser.
Da ist einmal die Musik, die Ärzte gern hören im OP-Saal. Das geht von Vivaldi bis Techno. Mal dauert eine Operation ja länger als geplant und da kann musikalische Beschallung nicht nur das Zeitempfinden verkürzen, sondern auch die Konzentration steigern. Dann gibt es die Musik für die Patienten. Viele Krankenhäuser bieten es mittlerweile an, dass man am Vorabend schon und dann direkt vor der Operation Musik auf die Kopfhörer bekommt, die eigene Lieblingsmusik etwa. In Österreich hat man damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Patienten brauchten bis zu 54% weniger Schmerzmittel. Musik hören lenkt die Aufmerksamkeit vom Schmerz weg und unterbricht den Schmerz-Stress-Kreislauf. Vor der Erfindung der Anästhesie gab es sogar noch eine andere Art von Operationsmusik. Stellen Sie sich vor, ein Markt im Mittelalter, die Händlerinnen und die Marktschreier sind unterwegs, die Gaukler und die Zahnbrecher. Damit nicht allzu viele weitere potenzielle Kunden abgeschreckt werden, gingen diese Zahnbrecher mit den fahrenden Musikern eine Allianz ein.
Ja, und Gott sei Dank gibt's die Allianz zwischen den fahrenden Musikern und den Zahnbrechern heute nicht mehr.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.